InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir ja regelmäßig zu dritt oder auch mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg und wir, das sind Annette Hennigs.
Hallöchen, guten Abend.
Und Elena Terhalle.
Hallo.
Und ich, Till Koch. Wir werden mit unserem Podcast unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder auch an @infektiopod in den verschiedenen sozialen Netzwerken, die es so gibt. Falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder sowas da. Heute ist Montag, der 9.12.2024 und wir haben heute so mal wieder eine etwas gemischte Folge und zwar soll es um Ausbruchsgeschehen gehen. Also wir haben so ein bisschen Outbreak News. Wir haben so, würde ich sagen, 2,5 Themen vielleicht.
Ja.
Und bevor wir mit denen anfangen, soll es aber, glaube ich, nochmal ein bisschen um Hörerpost, sagt man das noch so, Hörerinnenpost gehen.
Hörerpost. Ja, Hörerpost, ne? Genau. Es ist tatsächlich eine Hörerpost und zwar hat uns ein PJ-Student geschrieben, Jan, heißt da, mit nochmal Fragen oder zu den Antibiogrammen und zwar zu dieser SI-Klassifikation. Er sagt auch, ist ja klar, I steht für Wirksamkeit einer erhöhten Dosis, nur was ist denn jetzt die Dosis, was ist die erhöhte Dosis, wie ist sie definiert und was macht man denn jetzt, wenn Patienten niereninsuffizient sind? Und da muss man sagen, also die Dosen sind tatsächlich definiert über die EUCAS, also über dieses europäische Konsortium. Das kann man nachlesen. Also das sind kommt dann aus Medikament an. Piperacillin, Tazobactam ist die Dosis, die man bei I einsetzen muss, zum Beispiel 4 × 4,5 Gramm als prolongierte Infusion. Bei Ceftazidim sind es 3 × 2 Gramm, bei Ciprofloxacin 2 × 750 Gramm in der Per-Ost-Dosis. Also das ist tatsächlich für jedes Medikament definiert, welche Dosis für I und welche Dosis für S gegeben werden kann. Und er schreibt auch, und das sehen wir natürlich auch, viele Kollegen nehmen dann zur Sicherheit lieber eins, wo S steht. Das ist natürlich die größte Krux an dieser ganzen Geschichte, muss man sagen. Und das sehen wir auch im klinischen Alltag. Und jetzt Tipps, die man hat, ist einfach immer wieder zu erklären. Wir erklären uns ja den Mund fusselig, muss man sagen. Dann klappt's irgendwann mal und manchmal klappt's auch nicht. Aber mehr als das kann man eigentlich nicht machen. Man kann versuchen, über die Mikrobiologen da so einen Textbaustein reinsetzen zu lassen. Das haben wir auch gemacht am UKE. Klappt auch mal und klappt es nicht. Und zur Niereninsuffizienz muss man sagen, also es sollten gerade bei den Beta-Lactamen in den ersten 24 Stunden die volle Dosis gegeben werden, egal wie die Niere ist und dann muss angepasst werden. Und auch da gibt es dann für jedes Medikament, je nach GFR des Patienten, eben Dosisanpassungen. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das alles aufzuzählen, aber das kann man tatsächlich auch nachlesen. Und also wir haben so ein Leitfaden, wo das eben alles drinsteht, aber das ist eben auch in den Fachinfos zu finden. Genau, also ich hoffe, das hat's.
Aber ich finde, man kann den Leitfaden aus dem UKE ruhig nochmal unterstreichen, weil das ist eigentlich, ich sage immer, wenn ich Leuten vom Leitfaden erzähle, dass dieses Kapitel eigentlich sogar mein Lieblingskapitel ist im ganzen Leitfaden. Also man kann sich diese Leitfaden-App, nur das vielleicht auch nochmal, um es für alle verständlich zu sagen, ja einfach kostenfrei runterladen im deutschsprachigen Raum, den UKE Anti-Infektiver Leitfaden. Können sich alle auf Android oder App oder Apple iPhone, oder so runterladen. Ja, iPhone, genau. und da gibt's, da gibt's auf jeden Fall das Kapitel 25, das heißt Dosisanpassung an die Nieren- und Leberfunktion. Und da steht aber nämlich nicht nur diese Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz zum Beispiel drin, sondern da stehen bei verschiedenen Medikamenten, zum Beispiel jetzt beim Cotrim, gucke ich gerade drauf, gibt's halt jeweils eine Standarddosierung und eine Hochdosistherapie bei verschiedenen Indikationen. Und da steht dann, wenn man das dann aufklappt, eben auch jeweils die Niereninsuffizienzdosis drin. Ne?
Genau, das ist super, weil da haben unsere Apotheker wirklich irgendwie Stunden und Tage verbracht aus verschiedenen Quellen, da das wirklich irgendwie zusammenzusuchen. Ne? Also das ist, finde ich auch. Also das ist, da gucke ich jeden Tag ungefähr 10-mal rein. Das finde ich wirklich super. Das stimmt, das haben wir online. Genau, das können wir. Das
können wir mal verlinken, ne?
Das ist eine gute Idee. Genau.
Und ich glaube, was Jan aber auch noch genau wissen wollte, wo im Internet findet man das denn, wenn man jetzt nicht so einen tollen antiinfektiver Leitfaden hat? Weil ich habe das für meine Klinik auch mal vorbereitet und fand das tatsächlich auch gar nicht so leicht, das zu finden.
Ja, also tatsächlich, wie gesagt, die Dosierungen Eucast stehen auf der Eucast, ne? Also eucast.org. Ich kann das gerne nochmal raussuchen, wo genau, und dann können wir den Link nochmal hinterlegen. Aber da sind sozusagen die Dosen, die man dann geben soll. Aber das können wir gerne nochmal verlinken.
Ja. Und Kompliment an Jan, dass er schreibt, ist ja klar, dass man bei I dass das sensibel bedeutet. So klar ist das nämlich.
Damit hat er viel was raus.
Ja, genau.
Ja, ja, aber ich sag das den PJs im Krankenhaus auch immer, also dass die dann ja auch ruhig die Rolle haben können, die anderen Ärztinnen und Ärzte darauf hinzuweisen, ne, dass sich da in den letzten einigen Jahren was gewandelt hat.
Ja, super. Genau. Und dann machen wir mal mit unserem kleinen Outbreak-Mashup sozusagen weiter. Also wir haben so ein bisschen überlegt, was machen wir denn? Und dann dachten wir eigentlich, wir könnten heute schon etwas mehr erzählen zu dem Outbreak in der DRC, also in der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt's ja leider, also das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, dass da in der Presse wird es jetzt Disease X genannt, was finde ich so ein bisschen eine fehlleitende Bezeichnung ist. Also da gibt es einen Ausbruch einer Erkrankung im Süden des Landes, mittlerweile so knapp über 400 Erkrankte. Es gibt zu den Todesfällen unterschiedliche Angaben, das geht so von 30, 40 bis 140. Da werden immer wieder Dörfer jetzt auch gefunden, wo dann schon mehrere Leute gestorben sind, deswegen variieren die Zahlen so ein bisschen. Disease X, muss man sagen, ist eigentlich eine Definition von der WHO für eine Erkrankung, die mit unbekanntem Erreger mit pandemischem Potenzial. Also das ist eigentlich so der Name, der dafür verwendet werden sollte. Wir wissen natürlich noch gar nicht, was da eigentlich los ist. Viele Experten gehen eher davon aus, dass es ein bekannter Erreger ist, der vielleicht schon immer mal wieder Probleme macht, die man bis jetzt noch nicht identifiziert hat. Das liegt daran, dass die Region relativ strukturschwach ist. Es ist so knapp 800 Kilometer von Kinshasa entfernt. Eine sehr arme Region mit viel auch Mangelernährung. Also insgesamt wirklich, wie gesagt, eine extrem strukturschwache Region. In der Region selber kann man keine vernünftige Diagnostik machen. Es wurden jetzt auch Proben schon nach Kinshasa geschickt. Da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Die Patienten haben vor allen Dingen so respiratorische Symptome, Kopfschmerzen, Husten, Fieber, Atemwegsbeschwerden, auch Anämie. Und der ganze Verlauf, das geht schon seit Ende Oktober, da gab es wohl den ersten Krankheitsfall. Dann kam es aber erst am Anfang Dezember zur Meldung an die Gesundheitsbehörden. Und jetzt schleppt sich das alles so ein bisschen. Mittlerweile sind auch WHO-Teams nach vor Ort entsendet worden. Die sind aber natürlich auch erstmal nach Kinshasa und müssen dann erstmal in die Region. Also man hatte eigentlich gedacht, am Wochenende gibt es jetzt erste Identifizierungen, aber man wird abwarten. Betroffen sind wohl vor allen Dingen Kinder unter 5 Jahren. Das sind so die Hauptbetroffenen, was die Mortalität angeht. Ja, und das trifft jetzt ein Land, was eh schon irgendwie mit der großen Mpox-Epidemie zu tun hat, muss man sagen, mit dieses Jahr so knapp 50.000 Verdachtsfällen und 1.000 Toten schon. Immer wieder Masernausbrüche auch. Also da gab es letztes Jahr 300.000 Fälle. Mit auch vielen Toten. Jetzt im Moment kommt auch die saisonale Grippe da wieder. Also das ist, also man weiß am Ende noch nicht, was es ist. Es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Also von jetzt so Mykoplasmen wird diskutiert. Masern könnten das natürlich auch sein, Grippe. Also man wird es rausfinden, dass das jetzt was ist, was jetzt wirklich pandemisches Potenzial hat, wird man sehen müssen, halten jetzt die Experten, so was ich jetzt so gelesen habe, für eher unwahrscheinlich, sondern eher wahrscheinlich, dass es irgendein bekannter Erreger ist, den man jetzt halt noch identifizieren muss. Mhm. Genau.
Ja, mich hatte auch tatsächlich dieses Vokabular von Disease X gewundert ein bisschen. Das war auch das erste Mal, dass ich das gehört habe. Sonst kannte ich das nur aus diesem R&D-Blueprint der WHO, den du auch erwähnt hattest. Ja.
Genau, genau. Mhm. Also gut, vielleicht beim nächsten Mal gibt es dann Updates. We will see. Genau, und dann können wir weitermachen mit, es gibt ja noch 2 weitere kleine Outbreaks. Ich weiß nicht, mit welchem fangen wir denn an? Wir haben ja noch 2 in petto.
Ja, genau, wir wollen noch über Influenza und Polio reden, ne? Und genau, vielleicht fange ich mal mit Influenza an.
Ja.
Ich habe mir so 4 Fragen überlegt, die ich gerne beantworten würde. Nämlich die erste Frage, was war nochmal Influenza? Also das, ich bin ja so ein Freund der Propedeutik, das will ich einmal noch machen. Ich versuche es kurz zu halten. Aber man muss auch ein bisschen da ins virologische Detail gehen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Dann soll es aber schwerpunktmäßig natürlich gehen um diese hochpathogene aviäre Influenza und die Kühe in den USA und so weiter. Dann sozusagen, wie wahrscheinlich ist es, dass daraus jetzt eine neue Pandemie von H5N1 entsteht? Und zum Schluss zumindest nochmal kurz ansprechen, gibt es da eigentlich Mittel zur Behandlung oder Vorbeugung im Menschen? Genau, also ich fange mal einmal mit den Grundlagen der Influenza an. Also diese Viren sind ja schon ziemlich lange unter uns, so vor über 100 Jahren traten da auch schon Epi und Pandemien auf, bevor man den Erreger überhaupt kannte. Und wir wissen ja auch, dass die menschliche Influenza in den allermeisten Fällen mild und selbstlimitierend eigentlich verläuft. Ne? Aber eben diese Influenza-Viren sind RNA-Viren und haben das Potenzial, ganz doll zu mutieren und dann eben eine erhöhte Pathogenität und auch Ausbreitungsfähigkeit zu haben. Und ganz bekannt ist ja diese spanische Grippe, so benannt 1918 und bis 20 oder so, sind halt viele Millionen Menschen weltweit dran gestorben. Influenza-Viren leben am allerliebsten eigentlich in Vögeln, und zwar in so aquatisch lebenden Vögeln, wie man dazu sagt. Also so in Enten zum Beispiel fühlen die sich so am wohlsten, können aber auch, wenn sie bestimmte Veränderungen haben, viele andere Spezies infizieren und eben auch Säugetiere und wie eben auch die Menschen. Dann, was auch alle immer wissen, ist diese ausgeprägte Saisonalität. Ne? Bei uns so zwischen November und Februar ist so das der Hotspot der Influenza. Auf der Südhalbkugel ist andersrum und dann dazwischen, jetzt in DRC, ist es so more or less year round, glaube ich. Genau. Genau, und dann haben die Influenza-Viren, das wissen wir auch noch alle aus dem Studium, diese 2 Möglichkeiten, genetisch sich zu verändern. Das eine ist der Antigen-Drift, also da sammeln die so Punktmutationen an und die sammeln sie auch mehr an als noch andere RNA-Viren. Und das andere ist der Antigen-Shift und das ist dieses Phänomen. Die Influenza-Viren haben ja ihr Genom in so 8 kleinen Bruchstücken und wenn jetzt 2 verschiedene Influenza-Viren, zum Beispiel eine vom Schwein und eine von der Ente, sich meistens im Schwein dann treffen, dann kann es sozusagen durch den Antigen-Shift eben so ein Reassortment geben, also dass diese 8 Influenza Genombruchstücke neu mischen. Genau, und die Influenza-Viren kann man auch in Spezies unterteilen, A, B, C, D, aber nur A und B sind eigentlich für den Menschen interessant und für uns heute ist eigentlich auch nur A interessant. Also es geht um Influenza-A-Viren, die man dann ja noch weiter nach diesen Hemagglutinase und Neuraminidase H und N eben unterteilt, ne? Und dann gibt es davon so viele Varianten und die wirklich bekannten sind eigentlich die Schweinegrippe H1N1 und die Vogelgrippe H5N1. Also genau, das ist so die, um die es auch heute gehen soll. Und diese, damit kommen wir sozusagen jetzt zum zweiten Thema, nämlich der hochpathogenen aviären Influenza, also Aviär für Vogel. Das ist jetzt nämlich eine Variante, die Ende der 90er Jahre das erste Mal aufkam. Also da war jetzt HPAI, H5N1, so wird es manchmal abgekürzt, Highly Pathogenic Avian Influenza. Die wurde eben 1996 zum ersten Mal in so Geflügelbetrieben in Südchina beschrieben und die war für Vögel eigentlich ausgesprochen tödlich. Also da sind wirklich Millionen Vögel weltweit eigentlich entweder direkt gestorben oder wurden dann gekeult in sozusagen Eindämmungsbemühungen dieser Pandemie. Und das war, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre, dass das zum ersten Mal in Vögeln bewiesen oder beschrieben wurde. Und in den Nullerjahren, auch so bis 2019, kam es immer wieder zu so einzelnen Spillover-Events, also dass sich Menschen an Vögeln direkt, meistens dann in so Farm-Settings und so, angesteckt haben. Und da war schon so ein bisschen das erste Alarmzeichen, weil von den Menschen, das waren Einzelfälle, so 455, glaube ich, ist da der aktuelle Headcount sozusagen, aber da war die Letalität bei Menschen total hoch. Also über 50% der Menschen sind gestorben, bei denen man diese hochpathogene Aviär-Influenza gefunden hat.
Aber man hat ja damals wahrscheinlich auch noch nicht so richtig systematisch getestet, ne?
Also wahrscheinlich überhaupt nicht, genau. Das wird natürlich total gebiased sein. Da werden auch ganz viele sich infiziert haben, die wahrscheinlich immer milde Verläufe hatten. Aber trotzdem die, wo man sozusagen gefunden hat, das hatte potenziell eine hohe Sterblichkeit, genau. Das heißt, das war sozusagen die Story von den 90ern bis 2019. Und dann im Jahr 2020 hat sich das Ganze ein bisschen verändert, weil also ein neuer H5N1-Subtyp beschrieben wurde, der wahrscheinlich durch einen Antigen-Shift jetzt auch an nicht mehr nur an sozusagen so Enten und so ein bisschen eher so stationär lebende Vögel adaptiert war, sondern auch an jetzt Zugvögel und wildlebende Vögel besser adaptiert war. Und der hat sich dadurch dann in den folgenden Jahren durch so globale Vogelwanderungen überall global ausgebreitet und hat dann sozusagen erst die Pandemie so richtig doll gestartet unter den Vögeln. Und dann nochmal ein bisschen vorgespult, das war jetzt gerade 2020 und im Jahr 2022 hatte dieses H5N1-Virus dann erstmals auch Säugetiere betroffen, von denen dann auch viele gestorben sind. Die ersten, von denen ich so gehört hatte, waren so Robben, die vor Peru verendet sind in großer Zahl, und dann gab es auch so Nerzfarmen in Spanien, so ein bisschen wie bei Covid auch, war auch ungefähr die Zeit, wo dann auch viele gestorben sind, genau. Und wahrscheinlich.
Da war man gerade so mit Covid, so hat sich so ein bisschen erholt, ne, und dann kam so die nächste Hiobsbotschaft.
Genau.
Da war ich auch noch so, oh Gott, H5N1 in Säugetieren, Hilfe.
Dann waren es schon wieder die armen Nerze, ne, die da so zusammen gecrowded leben irgendwie. Genau, und wenn man sozusagen guckt, warum schaffen das die Viren auf einmal jetzt in den Säugetieren zu überleben, dann geht es immer um bestimmte Mutationen. Das war jetzt wahrscheinlich so eine bestimmte Mutation in der Polymerase, die irgendwie eine Adaptation an die Säugetierzellen ermöglicht hat. Also im März 2024 wurde diese H5N1-Virus mit dieser bestimmten Klade, die hat so einen etwas längeren numerischen Namen, 2.3.4.4b, eben erstmals in den Milchkühen in den USA nachgewiesen. Und mittlerweile sind 58 Fälle von menschlichen Infektionen beschrieben. Das hat ein bisschen gedauert, weil man das zunächst, also bis man es rausgekriegt hat, dass es in den Kühen ist. Die hatten dann halt so veränderte Milch und denen ging es irgendwie schlecht und so. Und dann gab es aber relativ schnell Anfang des Jahres jetzt viel Aufregung, weil dann die FDA in den USA zum Beispiel Milch in Supermärkten untersucht hat und dann so festgestellt hat, oh fuck, da ist ja wirklich, also per PC erstmal, ist H5N1 in einem großen Teil, also sowas wie in 20% der willkürlich ausgewählten Milchsamples aus irgendwelchen Supermärkten, haben sie dieses Material gefunden. Das heißt, offensichtlich war dieser Ausbruch unter den Kühen schon weiter verbreitet, als man so dachte. Genau, und dann ist es so ein bisschen ruhiger erst wieder geworden, hatte ich das Gefühl, jetzt so über den Sommer und Herbst und so, weil es gab nur wenige Erkrankte. Also offensichtlich muss man sozusagen sehr, sehr nah diesen Kühen sein, weil die Viren eben doch nicht so gut angepasst sind bislang an den Menschen, um sich zu infizieren. Also es waren zum großen Teil dann so Dairy Worker, also Leute, die da, glaube ich, auch in sehr prekären Verhältnissen eben sehr eng mit den Kühen zusammengearbeitet haben, ohne gute Schutzmaßnahmen. Genau. Und dann ist es die Aufmerksamkeit wieder so ein bisschen abgeflacht. Und jetzt gab es aber Ende November einen schweren Fall von einem Teenager in Kanada, die sich infiziert hat. Und wie, ist nicht so klar, wahrscheinlich eher durch Vögel, also weil die das Virus, was man dann da auch sequenziert hat, bei der Person war, schien wohl eher aus den Vögeln zu kommen und nicht sozusagen dem zu entsprechen, was sich jetzt ja auch immer weiterentwickelt und in den Kühen in den USA sich ausbreitet. Genau. Aber das war, wie gesagt, ein schwerer Fall. So wie ich es verstanden habe aus so Zeitungsartikeln, ist der Teenager auch immer noch auf Intensivstation tatsächlich. Also genau, das ist doch ein bisschen anders als diese leichten Dairy Workers, die dann mal eine Konjunktivitis oder so hatten, aber von denen auch niemand hospitalisiert wurde, ne? Und um jetzt zu verstehen, wie groß oder wie wahrscheinlich eine neue Pandemie ist, also droht sozusagen auch eine H5N1-Pandemie im Menschen, muss man noch mal ein bisschen mehr reinzoomen und einmal unterscheiden, was das Virus sozusagen empfänglich macht, nee, was uns empfänglich macht für das Virus als Menschen und warum das Virus ansonsten sich nur für Vögel interessiert. Und da geht es nämlich wie häufig unter anderem um die Rezeptoren im Respirationstrakt von Menschen, respektive im Darm von den Vögeln, weil bei Vögeln verbreitet sich das Virus im Darm, ne? Und da kommt es eben wie so häufig auf die Rezeptoren an, und die Rezeptoren, über die die Influenza-Viren reingehen, die haben so bestimmte Zuckermoleküle auf der Oberfläche, nämlich so diese Sialic Acids oder Sialinsäure heißt es auf Deutsch. Im Prinzip können Sie sich das vorstellen, das ist ja wie alle Rezeptoren, ist es so eine lange Aminosäurekette, also ein Protein, was in der Membran steckt, und die haben aber obendrauf wie so kleine Antennen, haben sie so lange Zuckermoleküle. Und das ist zum größten Teil Galactose. Aber der allerletzte Zucker ist eben so eine Sialinsäure, also eine Sialic Acid. Naja, und die kommt jetzt in zwei verschiedenen Varianten vor. Das ist alles ein bisschen komplizierte Benennung, aber im Prinzip gibt es eine Vogelvariante, die heißt dann Alpha-2-3-Sialinsäure und dann gibt es eine menschliche Variante, das ist Alpha-2-6-Sialinsäure. Das sind so die beiden großen Unterscheidungen. Und Schweine, interessanterweise, haben beide Rezeptortypen. Das heißt, deswegen sagt man auch immer, das ist so eine Theorie, dass die Schweine so gute so Mixing Vessels sind. Also dass die können sozusagen gut Viren in die Zellen gehen, sowohl in dieser Vogelrezeptor-Variante, die darauf geprimed sind, und auch Viren, die eben auf diese menschliche Rezeptor-Variante geprimed sind. Genau. Und ein Paper, was so ein bisschen einen großen Splash gemacht hat, was ich zumindest auch immer erwähnen will in den letzten Tagen, war so ein Paper in Science, wo die sich eine Mutation angeguckt haben, von der sie gesagt haben, dass das sozusagen diese H5N1-Viren, die in den Vögeln und auch in den Kühen grassieren im Moment, dass die im Prinzip nur eine Mutation davon entfernt sind, eben ihre Spezifität zu ändern und dann auch für diese humanen Alpha-2-6-Sialinsäure-Rezeptoren da dann besser dran binden zu können. Das ist wahrscheinlich, das scheint eine wichtige Mutation zu sein, die da an der Stelle 226 ist, sozusagen in diesem Rezeptormolekül. Aber es ist wahrscheinlich ja, es ist jetzt nicht ganz so, dass sobald man eine Mutation hat, es dann sofort zu einer Pandemie kommt, glaube ich, weil sozusagen es ist ja, das Virus braucht ja, das ist ja total komplex, ne? Also es ist bis hier schon alles super komplex gewesen, aber da hört es noch nicht auf, sondern das ist zwar wichtig für das Virus, gut dran zu binden, und das macht ja dieses HA-Molekül, aber es ist zum Beispiel auch genauso wichtig, dass das in dem letzten Schritt der Replikation, in dem Budding sozusagen wieder loskommt. Das macht eher die Neuraminidase, und brauchst eigentlich immer so ein Gleichgewicht, ne? Das heißt, nur total gut binden ist auch schlecht, weil dann wird es hinterher nicht, kann sich nicht weiter verbreiten und so. Genau, dann spielt die Polymerase in der Mitte bei der Replikation auch noch eine Rolle, die braucht auch die richtige Mutation. Also ich glaube, es braucht schon noch ein paar Mutationen. Aber man muss sagen, dass sozusagen die Gefahr, und das ist tatsächlich eine humane H5N1-Pandemie zu bekommen, die potenziell auch tödlich sein kann für den Menschen, also in einem höheren Maß, als wir das bislang gesehen haben, ist so hoch, wie sie noch nie war. So würde ich es mal sagen, ne?
Das glaube ich auch, ehrlicherweise. Also allein, wenn man jetzt sieht, dass das jahrelang einfach sich in ein paar Vogelpopulationen gehalten hat und jetzt irgendwie Wildvögel und Säugetiere doch in relativ kurzer Folge. Also ich glaube, das ist schon ein realistisches Szenario. Und ich meine, das ist ja auch eigentlich das Virus, womit alle gerechnet haben, dass die nächste Pandemie kommt, bevor Covid reingegrätscht ist. Also das macht ja schon irgendwie Sinn. Ich glaube, es gibt auch Länder, die schon irgendwie Impfstoff gebunkert haben, ne? Also für den Fall der Fälle, ich glaube, UK hat schon irgendwie Impfdosen bereitgelegt und so. Mhm. We will see.
Genau, ja. Das können wir vielleicht zum Abschluss nochmal kurz sagen. Also was gibt es zur Behandlung und zur Vorbeugung? Also es gibt ja antivirale Mittel gegen Influenza generell, und die scheinen zumindest in vitro alle gut gegen die H5N1-Stämme zu wirken. Genau, die Menschen, diese 58, haben, glaube ich, zum großen Teil, so man sie nachverfolgen konnte, auch das Oseltamivir bekommen. Genau, die hatten alle einen milden Verlauf. Ob das jetzt am Oseltamivir lag, who knows, aber also man hat potenziell was, und es ist auch, sagen wir, von der Virologie her ist es eigentlich anzunehmen, dass diese antiviralen Medikamente relativ breit wirken, ne? Also dass sie jetzt gegen die eine Klade wirken und gegen die andere nicht, macht eigentlich nicht so super viel, sondern ich glaube, diese antiviralen Mittel, die werden schon wirken.
Wahrscheinlich und, schon, wobei man sagen muss, natürlich die Wirksamkeit insgesamt ist ja jetzt nicht so besonders
das,
toll.
Das ist eher, ne? Das Problem.
Genau. 25 Millionen oder so, nee, aber das ist ja, der Effekt ist ja jetzt nicht so wahnsinnig riesig, muss man sagen, ne? Von den Teilweise.
Das stimmt. Genau, und dann diese Impfstoffe, die hattest du ja auch schon angesprochen, die gibt es auch, es gibt auch in der EMA schon drei zugelassene Impfstoffe gegen H5N1. Die Handelsnamen sind Celldemic oder Incellipan von Sequiris, kannte ich nicht den Hersteller, und es gibt auch eins von GSK, Adjupanrix heißt das, genau, das sind so Impfstoffe, die schon zugelassen sind. Die sind natürlich jetzt nicht genau gegen die aktuell zirkulierende Klade gemacht, aber sie sind zumindest gegen H5N1, und das ist schon mal ganz gut. Und die sind zum Teil auch, also die beiden Erstgenannten sind explizit dafür zugelassen, dass es so pandemische Vorbereitungsimpfstoffe sozusagen sind, die man dann gegebenenfalls auch anpassen kann an eine neue zirkulierende Klade. Genau, und wer das nochmal ein bisschen genauer nachlesen will, es gibt auch so einen Artikel, wo ich auch mitgeschrieben habe, wenn ihr den haben wollt, könnt ihr, der ist in die Innere Medizin erschienen, da geht es unter anderem auch um Influenza-Impfstoffe. Dann könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben, das war beim letzten Mal auch schon so in den Shownotes, dann schicke ich euch den zu.
Super, ich glaube, dann haben wir Influenza doch bearbeitet. Mal sehen, wann wir dann wieder die nächsten hochfrequenten Infektsupport-Folgen machen, um durch die nächste Pandemie zu schlittern. Nein! We will see. Super, genau. Und dann haben wir ja noch einen nächsten kleinen Outbreak, der sehr viel Wellen gemacht hat, ne, Elena?
Ja. Genau, und zwar soll es im nächsten Teil jetzt um Polio gehen. Und zwar war das, stand da in den Nachrichten, das haben die meisten von euch wahrscheinlich gelesen, Polio im Abwasser nachgewiesen. Genau, und darum sollte jetzt heute einmal gehen, einmal um die Nachrichten und dann auch über zunächst erstmal über Hintergrundinformationen überhaupt zu Polio. Was ist das überhaupt? Also genau, erstmal zu den Nachrichten. Am 28. November hat das, jetzt hier 2024, hat das Robert-Koch-Institut gemeldet, dass sie den Nachweis hatten von Schluckimpfstoff abgeleiteten Polioviren in Abwasserproben. Und zwar aus München, Bonn, Köln und Hamburg. Und am 5.12. haben sie dann ergänzt, dass auch diese Schluckimpfstoff abgeleiteten Polioviren in Dresden, Düsseldorf und Mainz nachgewiesen worden. Genau, und was das jetzt bedeutet und was Polio überhaupt nochmal ist, darüber wollten wir jetzt heute erstmal nochmal ein Update geben und sprechen. Also, Polio ist ein Enterovirus, das ist ein Einzelstrang-RNA-Virus und es gibt drei unterschiedliche Typen. Das Wichtige bei Polio ist, dass es anders, als wir das jetzt gerade bei den Influenza-Viren hatten, der Mensch ist das einzige Reservoir. Das heißt, theoretisch ist dieser Virus ausrottbar, wie zum Beispiel auch die Pocken. Die Übertragung von Polio findet fäkal-oral statt und wenn diese Viren aufgenommen werden, dann vermehren sie sich in den Darmepithelien und werden dann über den Kot auch wieder, über den Stuhlgang wieder ausgeschieden. Sie können sich aber auch teilweise in Rachenepithelien vermehren und sind dann auch erogen übertragbar, aber die große Rolle spielt vor allem die fäkal-oral Übertragung. Die klinische Symptomatik, äußert die sich? Also erstmal betrifft es vor allem Kinder, die Polio. Es ist ja auch die sogenannte Kinderlähmung. Aber was man wissen muss, die Mehrfälle, also die Mehrzahl der Fälle, wenn man sich infiziert, sind in über 95% asymptomatisch. Das heißt, diese Patienten oder diese Kinder oder Menschen bekommen überhaupt gar keine Symptome. Wird man jetzt aber symptomatisch mit der Polio, gibt es drei unterschiedliche Formen. Die häufigste davon ist die sogenannte apportive Poliomyelitis. Das ist eine Beteiligung ohne das zentrale Nervensystem. Und die betrifft circa 4-8% der Infizierten. Und da kommt es kurzzeitig zu unspezifischen Symptomen wie Gastroenteritis, Fieber, Übelkeit, Halsschmerzen, Myalgien und Kopfschmerzen. Und dann gibt es jetzt noch zwei weitere Formen, die das ZNS betreffen. Und das ist die erste, ist die nicht paralytische Poliomyelitis, die auch sogenannte aseptische Meningitis, die in ungefähr 2-4% der Fälle auftritt. Und da kommt es etwa 2-7 Tage nach dieser apportiven Poliomyelitis zu Fieber, Nackensteifigkeit, Rückenschmerzen und Muskelspasmen. Und die letzte Form ist die paralytische Poliomyelitis, die in nur 0,1-1% der Fälle überhaupt auftritt. Und das ist die, da treten rein motorische Paresen auf. Das ist die sogenannte Kinderlähmung. Das ist auch so, dass die frühen Stadien, also die apportive Poliomyelitis und die nicht paralytische Poliomyelitis, durchlaufen werden. Dann kommt es aber nach einer initialen Besserung erneut zu Fieber und den Auftreten von diesen motorischen Paresen. Und diese motorischen Schwächen treten üblicherweise asymmetrisch auf und können vor allem Bein, Arm, Bauch, Thorax oder auch Augenmuskeln betreffen. Typischerweise bilden sich diese Lähmungen auch teilweise, aber nicht vollständig zurück. Es gibt da auch noch eine bulbäre Form, aber die ist sehr selten und hat eine deutlich schlechtere Prognose. Wenn man jetzt Polio durchgemacht hat und die Paresen sich teilweise zurückbilden, ist es jetzt nicht komplett so, dass man davon ausgehen kann, dass alles dabei bleibt und dass man geheilt ist, sondern es kommt häufig zum sogenannten Post-Polio-Syndrom. Und das ist Jahre oder Jahrzehnte nach der Erkrankung zu einer Zunahme der Paresen mit Muskelatrophie kommen kann. Man geht dabei davon aus, dass das dadurch zustande kommt, dass eine chronische Überlastung stattfindet bei den Muskeln, die nicht von Polio betroffen waren und die dann degenerieren und es somit zu einer erneuten Parese kommt. Andererseits hat man aber auch Post-Polio-Syndrome, die halt Schäden haben durch die Lähmungen, die dann natürlich auch bleiben können nach einer zerebralen Polio. Und diese bleibenden Behinderungen sind führen tatsächlich zu immensen Folgeschäden, vor allem bei den Menschen selber. Bei uns in Deutschland sieht man das Gott sei Dank nur noch sehr, sehr selten, diese Folgeschäden. Aber in anderen Ländern, wo das Wildtyp-Polio vor kurzem erst ausgerottet wurde, wie zum Beispiel Indien, da gibt es halt viele Menschen noch mit Lähmungen und da kommt es nicht nur zu gesundheitlichen bleibenden Behinderungen, sondern auch sozial zu Ausgrenzungen durch die bleibenden Behinderungen. Genau, so viel vielleicht erstmal zur klinischen Symptomatik, dann zur Therapie. Es gibt leider keine spezifische antivirale Therapie, sondern nur eine supportive Therapie. Und man muss sagen, durch die Polio, das war auch die Stunde der Beatmungsmedizin. Da könnte man jetzt wirklich noch einen ganzen Podcast zu machen oder auch mehrere Podcasts zu machen zu diesem Thema. Stichwort ist vielleicht die eiserne Lunge, die eingesetzt wurde bei Polioepidemien. Aber im weiteren Verlauf kam es auch zur Entwicklung der invasiven und nicht invasiven Beatmungstherapie. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Vielleicht zu der Geschichte von Polio einmal zum Hintergrund. Also die Polio ist eigentlich seit Jahrhunderten bekannt, aber es gab bis Ende des 19. Jahrhunderts keine großen Ausbrüche. 1840 wurde erstmals der Begriff der Kinderlähmung beschrieben, aber bis dahin gab es immer nur Einzelfälle der paralytischen Form. Und es fing dann Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts begannen dann große Epidemien. Vor allem hier war die USA betroffen. Hier gab es zum Beispiel sehr, sehr große Polioepidemie, die sich 1916 in Oststaaten der Vereinigten Staaten ereignete. Und hier starben mehr als 6.000 Menschen damals an der Polio. Und seit dem, wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts kam so alle 5 bis 6 Jahre zu Epidemien. Und ich finde da die Hypothese ganz interessant, warum eigentlich die Epidemien so spät erst auftreten, obwohl man weiß, dass es Polio viel, viel früher schon, seit Jahrhunderten schon gab. Und diese Hypothese möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar ist es so, dass die Polio vor allem besser situierte Menschen betraf, vor allem die weiße Bevölkerung und Kinder aus sozial eher starken Haushalten. Bei Farbigen deutlich weniger Erkrankungen auftreten. Und die Theorie ist, dass es durch die verbesserte Hygiene hier kam. Und zwar sollte es vorher durch die schlechte Hygienezustände in allen Bevölkerungsschichten zu immer dauerhafter Exposition mit Polioviren gekommen sein und dadurch so eine gewisse Schutz vor so einer so Ausbrüchen gegeben haben. Und durch die verbesserte hygienische Bedingung ist dann das Poliovirus auf quasi Gesellschaftsschichten gestoßen, die sich nicht mehr damit auseinandergesetzt haben. Und somit kam es dann in diesen Populationen zu Ausbrüchen. Also ich fand es total interessant und das ist eine Hypothese, die bis heute fortbesteht, warum die Polio erst dann zu großen Ausbrüchen geführt hat. Gut, was hat man dann gemacht? Ne? Man hatte keine Therapiemöglichkeiten. Gut, man hat supportive Therapie mit Beatmung gemacht und selbstverständlich kam es dann irgendwann im Bereich der Impfungen zu Forschungen. Und es ist jetzt so, dass es mittlerweile 2 Impfstoffe gibt. Das ist einmal ein oraler Lebendimpfstoff und ein Totimpfstoff, der intramuskulär gegeben wird. Und ich möchte jetzt einmal auf beide Impfstoffe ein bisschen eingehen, doch auf die Geschichte, um zu verstehen, warum man welchen Impfstoff gegeben hat. Denn die meisten können sich vielleicht daran erinnern, oder viele noch, dass wir in Deutschland ja früher auch den oralen Lebendimpfstoff noch als Schluckimpfung gegeben haben. So auf so einem Zuckerstückchen hat man dann diesen Impfstoff bekommen. Und mittlerweile, seit 1998, ist es so, dass in Deutschland nur noch der intramuskuläre Impfstoff, der Totimpfstoff gegeben wird. Ich fange einmal an mit dem Totimpfstoff, also der inaktivierte Polioimpfstoff, der auch unter Sorg bekannt ist. Sorg hat diesen Impfstoff entwickelt. Genau, und hierbei sind virulente Polioviren von allen 3 Typen, also Typ 1, 2 und 3, werden erstmal vermehrt, dann aufbereitet und anschließend inaktiviert mit Formaldehyd. Dann wird dieses Formaldehyd entfernt aus dieser Suspension und diese Suspension dann injiziert mit den toten Polioviren. Jetzt ist es jetzt ganz grob beschrieben. Das Impfschema ist es so, dass es verimpft wird aktuell auch in Deutschland im 2., 4. und 6. Monat und dann ist eine Auffrischimpfung im 9. bis 16. Lebensjahr wichtig. Ich hatte schon gesagt, seit 1998 ist nur noch dieser Impfstoff in Deutschland, wird er verimpft. Genau, aber ganz interessant ist, dieser Impfstoff ist 1955 in den USA zugelassen worden. Der ist in den USA entwickelt worden und wurde dann auch zugelassen worden. Und zwar gab es vor der Zulassung eigentlich sehr, sehr große Studien an Hunderttausenden von Kindern, denen dieser Impfstoff verabreicht wurde. Und man hat gesehen, dass es einen sehr guten Schutz gibt, also und hat dann die Ergebnisse schon vorher sozusagen positive Ergebnisse erwartet und hat die Zulassung wirklich irgendwie ein oder zwei Tage nach veröffentlicht dieser Studie hat man die Zulassung erteilt. Und parallel zu der Studie war es so, dass die Pharmafirmen in den USA bereits diesen Impfstoff hergestellt haben. Man muss sagen, die Suspension, die in der Impfstudie verabreicht wurde, hat der Salk selber hergestellt. Das heißt, er genau konnte die ganzen Schritte der Impfstoffherstellung überwachen. Gut, und jetzt wurde dieser Impfstoff ab 1955, der von den Pharmafirmen produziert wurde, dann weiteren Tausenden, Hunderttausenden von Kindern gegeben. Der wurde verimpft. Aber was dann im Weiteren auffiel, dass Hunderttausende von Kindern erkrankten, davon 51 dauerhaft eine Paralyse erlitten und es 5 Tote gab. Und das wurde letztendlich darauf zurückgeführt, dass, man wird das, nennt das auch den sogenannten Cutter-Inzident, dass damals von der Pharmafirmen verunreinigte Impfstoffe hergestellt wurden, und zwar verunreinigt mit Lebendviren. Die hatten die einzelnen Schritte der Aufbereitung des Impfstoffes nicht eingehalten und dadurch waren noch lebende Viren in diesen Impfstoffen und wurden an die Kinder verimpft. Und das war natürlich der Riesenskandal und dann ein großes Misstrauen gegenüber dem Impfstoff. Parallel zu diesem inaktivierten Polio-Impfstoff wurde zu der Zeit von Sabin, das ist auch in den USA gewesen, ein Lebendimpfstoff entwickelt. Und zwar ist ein Lebendimpfstoff gewesen oder ist ein Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Viren, der oral verabreicht wird. Dieser Impfstoff hat 1961, also 6 Jahre später in den USA, die Zulassung erhalten, wurde aber vorher schon in Russland eingesetzt, da zu der damaligen Zeit eine große Epidemie in Russland war und die den Impfstoff schon genutzt haben. Das Impfschema ist letztendlich auch wie bei dem Totimpfstoff. Aber das Besondere jetzt an diesem oralen Lebendimpfstoff ist, dass diese Viren, wenn man den Impfstoff oral einnimmt, sich die Viren im Magen-Darm-Trakt für circa 6 bis 8 Wochen vermehren und dann auch wieder ausgeschieden werden. Und dann geht man davon aus, wenn die ausgeschieden werden, dass eine erneute fäkal-orale Übertragung an andere, zum Beispiel Haushaltsmitglieder, stattfinden kann und man dadurch vermehrt Menschen auch im Umfeld noch zusätzlich immunisiert und nicht nur die geimpfte Person. Und das ist natürlich was, was man aus Public Health Good natürlich sehr, sehr gerne auch erreichen möchte. Dadurch, dass es ein Lebendimpfstoff ist, kann es aber auch zu einer sogenannten impfstoffassoziierten Polymyelitis kommen. Das ist aber sehr, sehr selten gewesen und circa ein Fall pro 2,7 Millionen verabreichte OPV-Dosen, also wirklich sehr selten. Aber man darf natürlich wie auch bei anderen Lebendimpfstoffen diesen Impfstoff natürlich nicht bei immunsupprimierten Menschen geben. Das weitere Besondere ist jetzt, wenn diese Impfviren auf eine nicht immunisierte Gesellschaft treffen und diese Impfviren über längeren Zeitraum zirkulieren, also wirklich über Monate, dann können die sich genetisch wieder verändern und zu sogenannten zirkulierenden impfstoffabgeleiteten Polioviren, Circulating Vaccine-Derived Poliovirus, abgekürzt CVDPV, kommen. Und diese Viren haben solche Mutationen, dass sie theoretisch wieder bei nicht immunisierten Menschenerkrankungen dann das Polio auslösen können. Und das sind diese sogenannten impfstoffabgeleiteten Polioviren, die jetzt auch in Deutschland in Abwasser gefunden wurden. Man muss sagen, dass große Impfprogramme aktuell auch immer noch mit dem OPV durchgeführt werden. Der Grund ist dafür, dass die Gabe einfach ist. Man kann es oral geben, man muss die nicht ein intramuskulär impfen. Die Impfung ist günstig und dann hat man zusätzlich halt den Gedanken, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass weitere Menschen mitgeimpft werden. Und deswegen wird der Einsatz halt weiterhin unterstützt. Dazu muss man sagen, dass es jetzt, ich hatte ja initial gesagt, dass Polioviren drei unterschiedliche Typen haben. Also Typ 1, 2 und 3. Und auch diese, der Impfstoff besteht aus den Typen 1, 2 und 3 der Lebendimpfstoff. Aber man weiß, dass der Wildtyp Poliovirus ist ja teilweise jetzt ausgerottet. Und zwar seit 2016 geht man davon aus, dass Typ 2 komplett ausgerottet ist und seit 2019 Typ 3. Und dementsprechend wurde der OPV-Impfstoff jetzt teilweise umgestellt, dass nicht mehr alle drei Typen in dem OPV enthalten sind. Es wurde zunächst der Typ 2 rausgenommen. Und jetzt allen Folgenden soll jetzt der Typ 3 rausgenommen werden.
Genau, und man muss aber sagen, so Public Health-mäßig war das halt der große Fehler in den letzten Jahren. Also 2016 jetzt sozusagen so looking back, also die Überlegung war ja, wir haben sozusagen jetzt praktisch nur noch Typ 1 am Zirkulieren, also Wildtyp 1. Und sozusagen das, was wir an Typ 2 sehen, ist alles Vaccine-derived eigentlich. Und deswegen war die Hoffnung, wir nehmen das jetzt aus dem Dreier-Cocktail raus und dann verschwindet es auch. Und das war aber wohl eine Fehlkalkulation. Und sozusagen es gibt so ganz schöne Schaubilder, dass sozusagen der Wildtyp 2 ist dann zwar runtergegangen, aber der sozusagen, sobald man aufgehört hat, das in den Impfstoff reinzutun, ist halt der Vaccine-Derived Typ 2 quasi durch die Decke gegangen oder halt total angestiegen. Ne? Und jetzt, dann hatte man halt das große Problem, dass man jahrelang also nur noch das orale Vakzin mit Typ 1 und 3 geimpft hat und eben gar keine Immunität gegen 2 oder Vaccine-Derived Typ 2 mehr aufgebaut hatte. Ne? Gab dann eben jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung von so einem neuen oralen Poliovakzin Typ 2, der eben gegen dieses Vaccine-Derived Poliovirus Typ 2 wirkt und man hat halt versucht, den so ein bisschen zu modifizieren, dass es diesem Impfvirus schwieriger gemacht wird, diese Neurovirulenz durch diese Weiterentwicklung wieder erneut zu erwerben. Und das hat auch geklappt. Also der ist ungefähr 50 Mal seltener als der Ursprung Impfstoff, aber eben er kann trotzdem noch diese Neurovirulenz wieder gewinnen, wenn er nur lange genug zirkuliert. Ne? Also 50 mal weniger ist schon mal gut, aber es ist noch nicht das, was man erhofft hatte, weil man wollte eigentlich ein Lebendvakzin bauen, was sozusagen gar nicht mehr neurovirulent werden kann, wenn es nur lang genug zirkuliert. Ja.
Genau, und dann vielleicht jetzt noch zur Epidemiologie. Ich hatte das jetzt mehrfach schon gesagt, der Wildtyp ist teilweise ausgerottet. Vielleicht zur Information, den Wildtyp-Virus gibt es noch, aber nur noch in zwei Ländern, und zwar in Pakistan und Afghanistan. Und hier sind die Fälle leider auch wieder ansteigend seit 2020. Man muss aber sagen, in Pakistan sind nicht massiv Fälle, sondern 2024 sind in Pakistan bisher 56 Fälle gemeldet und in Afghanistan 25. Dort laufen natürlich die Impfprogramme weiter. Und durch die Impfprogramme ist es auch zuletzt gelungen, in Indien und Nigeria den Wildtyp erfolgreich auszurotten. Vielleicht zum Hintergrund, in Deutschland gab es den letzten Poliofall mit dem Wildtyp 1990 und danach noch zwei importierte Fälle 1992. Also seitdem gibt es Wildtyp-Poliovirus nicht mehr in Deutschland. Es gibt aber noch weltweit Ausbrüche, und zwar in 46 Ländern, vor allem in Afrika, noch Ausbrüche mit diesem Impfstoff abgeleiteten Poliovirus. Der ist wirklich in der Gesellschaft, in den Populationen verbreitet, der sich noch weiter und führt dann auch in Afrika zu Ausbrüchen. Und auch hier in Europa kam es jetzt zu Ausbrüchen. Es gab im Dezember 2021 in der Ukraine einen Ausbruch und auch Fälle in Tadschikistan. Man muss sagen, die Population in der Ukraine sind sehr viele Menschen nicht gegen Polio ausreichend geimpft. Dann gab es aber auch Ausbrüche in Israel und UK in 2022. Und was die meisten von euch wahrscheinlich zuletzt auch mitgekriegt haben, es gab einen Fall im Gazastreifen im August 2024. Und hier war es jetzt ja auch noch so, dass es zu Impfkampagnen im Gazastreifen durchgeführt wurden, um die Bevölkerung dort vor Polio zu schützen.
Genau, und Ausbruch, das ist ja bei Polio auch so ein bisschen speziell, dass einen Ausbruch definiert man im Prinzip immer schon, dass man eine Erkrankung mit einer Poliomyelitis gefunden hat, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn man einen hat, der erkrankt ist an der Poliomyelitis, hat man ungefähr noch 200 andere mindestens, die nicht erkrankt sind, ne?
Gut, und dann jetzt aber nochmal, was bedeutet denn jetzt der Nachweis für uns überhaupt im Abwasser? Ne, ich hatte ja initial gesagt, okay, jetzt kam man in den Medien, Polio ist im Abwasser nachgewiesen. Was bedeutet das jetzt erstmal? Genau, also erstmal die Testung von Abwasserproben. Da haben wir seit Corona extrem viel dazugelernt, Chemie auf Abwasserproben, auf die Beprobung des Abwassers auf Chemikalien wird schon sehr, sehr lange durchgeführt, aber jetzt wird es halt auch durchgeführt auf Erreger. Und die Testung auf Polioviren erfolgt seit 2021 in einem Forschungsprojekt. Und beteiligt sind hierbei das Nationale Referenzzentrum für Polioviren, das Umweltbundesamt und auch weitere Kooperationspartner. Und es ist so, dass in dem Projekt Abwasserproben aus aktuell 8 Beprobungsstandorten in 7 Städten regelmäßig analysiert werden. Und hier wurde jetzt halt in diesen Städten, die ich initial schon genannt hatte, dass dieses Schluckimpfstoff abgeleitete Poliovirus nachgewiesen. Dieses Virus wurde aber auch in Polen und Spanien nachgewiesen. Und man muss sagen, das ist bisher aber nur ein Nachweis im Abwasser. Es gab keine Fälle jetzt zuletzt. Man weiß aber, dass dieses nachgewiesene Virus genetisch mit einem Stamm aus Nigeria verwandt ist, der aber mittlerweile in mehreren Ländern, vor allem in Nord- und Westafrika, zirkuliert. Also letztendlich, woher jetzt der nachgewiesene Schluckimpfstoff oder das nachgewiesene Schluckimpfstoff abgeleitete Polivirus kommt, ist nicht klar. Letztendlich, was ist für uns, was nehmen wir für uns daraus mit oder was ist wichtig? Letztendlich müssen wir die Impflücken schließen. Also das ist unsere Aufgabe, dass wir einfach eine vermehrte Achtsamkeit dafür haben und einfach uns die Impfpässe angucken und die Impflücken schließen. Ich finde es hier ganz toll, hier gibt es bei, gerade für die Erwachsenen, die Kinder werden ja dann doch, das ist ja relativ einfach auch, dieses Impfschema, ich hatte es am Anfang schon gesagt, im 2., 4. und 6. Monat mit dem Totimpfstoff und dann nochmal zwischen dem 9. und 16. Lebensjahr. Dass wir darauf achten. Und wie das bei Erwachsenen ist, da gibt es ein total schönes Flowchart von der RKI, wo wirklich gezeigt wird, okay, wie muss ich vorgehen, wenn die Person erst 2-mal, 3-mal geimpft wurde, etc. Also das ist wirklich einfach zu nutzen, das können wir auch mal verlinken.
Absolut, es kam dann doch auch mal so eine Phase, hatte ich das Gefühl, wenn ich die Impfpässe mir immer angeguckt habe, wo Leute nur noch gegen Tetanus und Diphtherie oder manche auch nur noch gegen Tetanus geimpft worden sind und ich habe immer gedacht, oh Mann, es gibt diese Vierfachimpfung, warum gibt man die nicht einfach immer alle 10 Jahre diese Vierfachimpfung, keine Ahnung, ob Polio nochmal wiederkommt und so, ja, jetzt ist es wieder da.
Die muss aber nicht recent sein, muss man sagen. Also es reichen 4 Impfungen im Leben sozusagen, wenn zwischen der 3. und 4. 5 bis 10 Jahre gehalten sind. Also es ist sozusagen, also man muss die nicht sozusagen auffrischen wie Tetanus oder sowas. Da finde ich tatsächlich, ich habe es nämlich vorhin auch nochmal nachgeguckt, im RKI gibt es für jede Altersgruppe, ne, Kinder 9 Monate bis 2,5 Jahre und dann größere Kinder und Erwachsene gibt es wirklich, wie viele Impfungen haben sie, wie ist der Abstand und dann ist sie brauchen jetzt, sie brauchen noch. Sie brauchen keine mehr. Und tatsächlich bei Erwachsenen ist es, wenn man 4 hatte und die 4. quasi mit großem Abstand als Booster quasi, dann reicht's, sagt das RKI.
Super, danke für die Klarstellung nochmal. Weil genau, das ist, glaube ich, jetzt daraus auch schon klar geworden oder vielleicht war es auch allen schon klar, dass diese IPV, also der intramuskuläre, der inaktivierte, dass der ja sehr gut vor der Erkrankung schützt. Ne? Also wenn man die ausreichend hatte, dann erkrankt man nicht an Poliomyelitis. Man kann aber sehr wohl diese Impfstoff-derived Polioviren aufnehmen und auch seinerseits die im Darm replizieren haben und die dann auch wieder an andere weiterverbreiten. Das kann man trotzdem, genau.
Abschließend muss ich nochmal sagen, dass es aber echt toll ist, das hatte ich bei der WHO nochmal nachgeguckt und ist mir aufgefallen. Also die Fälle, die von Polio, die das durch das Wildtyp-Virus ausgelöst wurden, wurden seit 1988 um 99% reduziert. Von 350.000 Fällen in 125 Ländern auf 2 endemische Länder. Also da muss man wirklich sagen, das ist doch auch schon wirklich eine positive Nachricht. Also das Impfen einfach schützt und hilft.
Ja, voll. Impfen wirkt, ne? Das sind immer tolle Bilder, wenn man dann so einmal so eine Spritze reingemalt hat und dann zack geht die Kurve runter, ne? Ja, und ich glaube, mit so einer Public Health Perspektive, man kann das schon ausrotten, aber man braucht eigentlich noch ein neues Virus, weil die Rechnung sozusagen, die man da 2016 eben aufgemacht hatte von, wir nehmen sozusagen diesen einen Impfstoff aus dem Lebendimpfstoff-Cocktail raus und dann hört es auf zu zirkulieren, die ist halt eben erkennbar nicht aufgegangen. Deswegen, das wird jetzt immer weiter zirkulieren, es sei denn, man findet sozusagen einen Impfstoff, den man nehmen kann, der eben nicht diese Neurovirulenz wieder kriegen kann. Ne?
Sehr gut. It's a wrap, würde ich sagen, mit unserem Outbreak-Mashup. Genau. So, Fundstücke der Woche. Was haben wir denn so?
Soll ich mal anfangen? Ich habe wieder ein Buch und wieder habe ich es noch nicht ganz durchgelesen. Ich erzähle euch immer, was ich gerade lese. Das Buch heißt 54, wie die Zahl. Und das Buch ist von so einem AutorInnen-Kollektiv, die heißen Wu Ming, aus Italien, und es spielt auch in Italien im Jahr 1954 und ist so ein bisschen so ein Genre-Medley, passend zur heutigen Folge eigentlich. hat so ein bisschen was von so Gangsterfilmen und genau, aber ist irgendwie auch witzig geschrieben. Ich mag es vor allem, weil es da so in den, so die politische Realität in diesem Nachkriegs-Italien ganz gut so widerspiegelt mit den verschiedenen politischen Fraktionen und so. Das ist ganz spannend.
Ich habe eine App heute, und zwar passend zum Thema, ehrlicherweise ist es mir spontan gerade eingefallen, möchte ich doch nochmal Werbung machen für die STIKO-App, die tatsächlich wirklich fantastisch ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wir hatten sie, glaube ich, noch nicht beworben, komischerweise hier.
Ich habe sie noch nicht auf dem Handy, also ich werde sie mir jetzt noch runterladen.
Also die ist wirklich exzellent, muss man sagen. Also die haben zum Beispiel irgendwie auch so Live-Messages, gerade auch jetzt zu diesem Polio, und dann gibt es Verlinkungen zu diesen Flowcharts. Man kann eingeben, was hat man für ein Patienten, irgendwie unbekannter Impfstatus, so und so alt, dann schmeißt er dir die Impfung raus. Also die ist wirklich echt gut zu bedienen, super einfach und hat alles, was man braucht. Ich finde die wirklich gut. Also das neben der UKE Anti-Infektiva-App ist das ein absolutes Must-Have. So, das war mein Tipp der Woche, Fundstück des Monats.
Ja, ich habe heute auch ein Buch wieder mitgebracht. Das ist mir eingefallen jetzt im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast. Und zwar ist das Buch Nemesis von Mark Roth. Das ist ein US-amerikanischer Schriftsteller. Die anderen Bücher sollen wohl alle etwas schwer zu lesen sein. Aber ich finde, dieses ist tatsächlich nicht schwierig zu lesen. Und zwar geht es in dem Buch um einen Ausbruch von Polio 1944 in New Jersey. Und der Hauptdarsteller ist ein 23-jähriger Sportlehrer, der in den Sommerferien Kinder betreut, die nicht mit ins Ferienlager gefahren sind. Damals war es wohl so, dass viele Kinder ins Ferienlager gefahren sind, auch zum Schutz vor Polio in den Städten. Genau, und letztendlich ist es dann so, dass die Kinder, die er betreut in der Stadt, dann auch an Polio erkranken. Und genau, er selber fährt dann auch noch in dieses Ferienlager, dann bricht Polio dort auch aus. Genau, mehr will ich vielleicht erstmal nicht verraten, aber ich finde, das beschreibt die Situation oder wahrscheinlich, ich kann es ja nicht jetzt hundertprozentig sagen, beschreibt die Situation vor Ort ganz gut oder was Polio auch damals in den USA einfach bedeutet hat für die Bevölkerung. Genau.
Gut, super. Dann,
das war die Dezember-Folge.
So ist es. Frohe Weihnachten und
wir hören uns im neuen Jahr.
Genau, bis dann.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Ja, wenn euch diese Folge des Infektiopods gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu den Sendungen. Wenn ihr deshalb Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod auf den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.